Wir kriegen ja immer wieder mal Besuch und dann guckt man halt so, was man in Berlin so machen kann. Und dann gibt es ja so das übliche Programm, was man so abreißt. Eins, was dazugehört, ist ja, dass man zum Beispiel sich den Reichstag anguckt. Und manchmal gehen Menschen auch rein, aber die meisten bleiben ja davor stehen und schauen sich den Reichstag an. Wer hat jetzt vor seinem inneren Auge ein Bild? Ich vermute mal, wenn wir jetzt das aufmalen würden, das hängt natürlich auch so ein bisschen von der Begabung ab, ich vermute mal, wenn wir das aufmalen würden, was würde denn oben drüber stehen? Wer von euch stand auf der Rückseite vom Reichstag? Also innerlich? Also es ist irgendwie interessant. Es gibt so bestimmte Bilder, ja, bei solchen Bauten, die ja irgendwie jeder kennt. Wenn wir darüber reden, da haben wir ein Bild vor Augen. Und es gäbe ja zumindest beim Reichstag jetzt mindestens 4 Möglichkeiten, die man schnell ergreifen kann. Man könnte auch irgendwie in die Luft sich erheben, dann sieht man das nochmal von oben. Aber wenn wir so darüber reden, haben wir erstmal alle so das Bild vor Augen, wo wir dann lesen, dem deutschen Volke. Herr, im Glanz deiner Majestät, auf den Stufen vor deinem Thron, stehen wir in deinem Licht und singen dir Lieder. Wer hat dazu ein Bild? Harald, du hast das Lied ja ausgesucht. Du musst dich ja auskennen.
Ich denke, oder ich mag das Lied ja sehr, weil es eben etwas ist, wo wir vor die Stufen seiner Heiligkeit treten, und das machen wir als sehr nüchterne Christen sehr selten. Und für mich ist es immer so ein heiliger Begriff. Ja, wir stehen vor den Stufen vor deinem Thron und singen dir Lieder. Das ist ja wirklich so ergreifend schön, ja, dass man es eigentlich kaum in Worte fassen kann.
Und das Interessante ist, ergreifend schön, dass man es kaum in Worte fassen kann, aber dass es irgendwie auch keine Bilder dafür gibt. Also wir verbinden dann damit irgendwie ein Gefühl, eine Emotion, aber die wenigsten haben ja dann irgendwie so ein Bild dann vor Augen, meinetwegen hier mit diesen beiden Stufen, und dann steht da so ein Thron irgendwie, ist ja genau beschrieben auch, auf den Stufen vor deinem Thron, aber irgendwie bleibt es schemenhaft. Also es geht mehr um das Gefühl, was man dann dabei hat, die Emotionen, die dann dabei kommen. Wir haben uns ja in der vergangenen Woche auch so ein bisschen mit der Himmelsleiter beschäftigt. Das Thema war aber eigentlich Thema Spiritualität, dass das erste Wort, was also die Urgeschichte lassen wir beiseite. Es geht um die Vätergeschichte, geht los mit dem Vater Abraham, oder Abraham hieß er da noch. Das erste, was er hört von Gott, war das erste Wort, was in der Bibel vorkam, war geh. Nicht bleib, nicht du setz dich mal hin, ich habe dir was zu erzählen, nicht du beruhigen wir uns mal ein bisschen und guck doch mal, sondern geh. Und dann haben wir so ein bisschen darüber nachgedacht, was das denn auch meint und ist mit diesem Geh. Und hatte dann kurz was erwähnt, ihr seht das hier nochmal als Bild, und zwar das Bild von der Himmelsleiter. Ein Bild, was sehr bekannt ist, Jakob liegt da und träumt, und er sieht dann die Engel auf und nieder steigen an dieser Leiter. Himmel und Erde sind miteinander verbunden oben, und dann sehen wir auch, erkennen kann man irgendwie nicht so richtig, wie das aussieht, dass Gott dort steht und dann zu Jakob auch spricht. Das ist das, was aber auch Spiritualität, geistliches Leben meint. Dass es auf dieser Leiter eben, dass es diese Bewegung oder dass es diese Leiter, diese Verbindung zwischen Himmel und Erde gibt, und der Mensch irgendwie sieht, wie die Engel dann auf- und niedersteigen. Und ich habe euch ja da ein bisschen mit hineingenommen in die Tradition der Kirche von dieser Himmelsleiter, Johannes vom Kreuz, der, man sagt, auf dieser Leiter am höchsten gestiegen ist, also der Karmelit, um irgendwie Gott nahe zu kommen. Und das ist irgendwie eine ganz, ganz eigene Bewegung. Was mich an diesem Bild auch so fasziniert und was ich sehr klug finde, ist eben, dass da unten kann man noch alles genau erkennen. Aber je höher man kommt, desto uneindeutiger wird es. Und das ist auch die Erfahrung, die Menschen gemacht haben, die auf der Suche nach Gott waren, die sich auf diesen geistlichen, spirituellen Weg eingelassen haben, dass sie je weiter sie gingen, desto weniger greifbar war es. Man hat dann voller Hingabe gesungen, auf den Stufen vor deinem Thron stehen wir im Glanz deines Lichts, aber das jetzt genau zu malen, geht nicht. Und das ist das, was das Thema Spiritualität, das geistliche Leben auch meint. Und war ja nochmal ein besonderer Unterschied zu dem, was wir sonst im Leben kennen. Also im normalen Leben ist eben so, wir entwickeln uns und irgendwann nimmt die Entwicklung wieder ab. Wir werden älter und. Und im geistlichen Leben ist es eben anders. Da geht die Entwicklung immer weiter, egal ob wir körperlich abbauen oder was auch immer. Dieser geistliche Prozess, den der Apostel Paulus ja beschrieben hat als Metamorphose, der geht immer weiter, der hört nicht auf. Und das finde ich ist doch schon mal eine gute Botschaft, eine gute Nachricht für uns. Camille Flammarion, ein französischer Astronom, hat auch mal ein Bild gemalt, das seht ihr jetzt hier. Und das beschreibt eigentlich auch nochmal so diese Wirklichkeit eines geistlich-spirituellen Lebens. Also wir sehen hier, wer von euch kennt dieses Bild?
Ich habe es gesehen, als du es geschickt hast, die Woche.
Okay. Also, er war Astronom und wir sehen ja hier diese im rechten Teil, also die zwei Drittel, drei Viertel, eher drei Viertel, das ist unsere Welt. Und unsere Welt ist eben, das sind die Bäume, die Häuser, die Sträucher, aber auch Sonne, Mond und Sterne. Das ist unsere Lebenswirklichkeit. Das ist das, was wir wahrnehmen, was wir kennen. Und dann hat er für sich das so beschrieben, und er war nicht nur Astronom, er war auch ein spiritueller Mensch, hat das für sich so beschrieben, dass es diese Bewegung gibt aus dieser Welt raus. Und das finde ich an diesem Bild so schön und so passend, um zu gucken, was hinter dem Vorhang ist. Also das, was wir Immanenz, Transzendenz nennen, Diesseits, Jenseits, um einfach mal zu gucken, was ist denn dahinter? Ich bin gerade kurz rausgegangen, ich musste mal hören, wie laut die Musik draußen ist, und dann habe ich eine Nachbarin getroffen, hatte noch kurz mit ihr gesprochen, weil die erzählte mir, dass sie sich morgen auf den Weg macht, auf den Jakobsweg dann macht, und habe ihr da alles Gute gewünscht und gesagt, gehst du denn auch nach Finisterre? Und kannte sie jetzt nicht. Wer schon mal den Jakobsweg gemacht hat, also ich bin damals auch von Porto nach Santiago gegangen, und dann kann man nochmal so Richtung Westen gehen, und da kommt dann irgendwann Finisterre. Diesen Ort gibt es öfters. Nicht nur dann da in Portugal, den gibt es an vielen Orten, also in Frankreich, in Spanien und. Und Finisterre, das ist der Ort, und ich habe gesagt, wenn du es schaffst, geh da hin und versetz dich in die Situation der Menschen vor ein paar Jahrhunderten. Finisterre ist der Ort, da saßen die Menschen eben an der Küste und guckten raus aufs Meer. Wir heute gucken dann mal eben auf irgendeine elektronische Map oder haben irgendwie eine Karte dabei oder wissen das irgendwie. Wenn wir nur weit genug rudern, irgendwann kommt da etwas anderes. Ein anderes Land und so weiter und so weiter. Die Menschen damals, die noch nicht so weit in See gestochen waren, saßen dann dort an der Küste und überlegten sich, was ist eigentlich am Ende, wenn wir immer weiterfahren? Also hier ist die Erde ja dann zu Ende, wir sehen noch ein bisschen, aber was passiert, wenn wir immer weiterfahren? Kommen wir an diesen Punkt, wo wir auf einmal merken, hier können wir ins Jenseits reingucken? Wusste man ja nicht. Und die Mutigsten und die Wissbegierigsten unter ihnen haben sich dann auf den Weg gemacht und sind rausgefahren und haben irgendwann gemerkt, naja, dann kommt ein anderes Land. Und dann haben wir Karten gezeichnet und irgendwie war die Welt dann so ein bisschen entmythologisiert oder entzaubert. Aber das, was dieses Bild eben hier beschreibt, ist genau dieser Punkt, wo jemand rausguckt aus der menschlichen Wirklichkeit hinein in eine andere Wirklichkeit. Rausguckt aus dem, was unsere Welt ist, was unsere Ordnung, was unsere Gesetzmäßigkeiten sind, hinein in eine andere Welt. Und ich habe mir das jetzt auch noch mal ein bisschen genauer angeguckt. Also man sieht dann so die Säulen der Erde und so, aber was das genau dahinter ist. Ja. Der war genauso schlau wie wir, wenn wir vor Gott, vor seinem Heiligtum, auf den Stufen vor seinem Thron stehen und in seinem Licht uns befinden. Und irgendwie, ja. Aber, und so hat Clemens Flammarion das beschrieben, das steht dann unter diesem Bild, ein Missionar des Mittelalters erzählt, dass er den Punkt gefunden habe, wo der Himmel und die Erde sich berühren. Ein Missionar des Mittelalters erzählte, er habe den Punkt gefunden, an dem Himmel und Erde sich berühren. Und er hat einen Pilgerstab ja dabei, also das hat was mit dieser Bewegung, mit diesem Gehen auch zu tun, und hat diesen Ort gefunden und sieht dann auf einmal diese andere Wirklichkeit. Martin Heidegger, der große, auch umstrittene Philosoph, hat ja in seinem Hauptwerk Sein und Zeit sich damit beschäftigt, was das überhaupt ist. Ich sag mal, das Sein, und dazu gehört dann das Leben und. Und er sprach dann davon, dass es eine Welt erster Ordnung und eine Welt zweiter Ordnung gibt. Und das ist im Endeffekt genau auch das, was man hier so ein bisschen sehen kann. Die Welt erster Ordnung, das ist die Welt, ich sag mal, der Naturgesetze. Das ist die Welt der sagen wir, menschlichen Wirklichkeit. Das ist das, was wir kennen. Und da gibt es eben diese Welt zweiter Ordnung, die, also er hat viel bei Kierkegaard und so, soll man sagen, geklaut. Aber man findet schon bei ihm viel wieder, was Kierkegaard schon lange bedacht hat. Also diese Welt zweiter Ordnung, das ist die Welt, die eben anders ist, anders als wir das hier im Hier und Jetzt wahrnehmen. Da gilt dann keine Schwerkraft, aber das ist eher so ein bisschen banal dann auch. Es gibt diese beiden Welten und diese beiden Wirklichkeiten. Und der geistliche, der spirituelle Mensch, das ist der, der eine Ahnung davon bekommt und sagt, ich mache mich auf den Weg, um mehr zu entdecken von dem, was uns noch umgibt, was in dieser Welt noch wichtig und was wesentlich ist. Die Welt erster Ordnung, das ist die Welt, die auch ganz klare Regeln hat. Eine Regel lautet zum Beispiel, wes Brot ich esse, das Lied ich sing. So eine Regel, die wir da auch kennen, ist, man sieht sich immer zweimal im Leben. Dazu gehört dann auch so eine Aussage wie, ich bin doch nicht blöd, oder unterm Strich zähl ich. Alles so Gesetzmäßigkeiten, die wir kennen, entweder dann auch so in so Begriffe hineingefasst, in so Sprichwörter hineingefasst oder gegossen, die dann nochmal deutlich machen, wie die Ordnung in dieser Welt ist, in unserer Welt ist. Und die Ordnung ist zum Beispiel, die Zahlen schaffen an. Die das Geld geben, sagen, wo es lang geht. In dieser ersten Ordnung geht es dann auch darum, und dann ist das auch vollkommen klar, es gibt Leute, die herrschen, und es gibt Leute, die dienen. Und die dienen, dienen immer den Herrschenden. Früher war das noch ein bisschen ausgeprägter, aber das ist bis zum heutigen Tag so. Wenn der Chef sagt, so und so, dann habe ich das eigentlich zu tun. Das sind so die Ordnungen in dieser ersten Welt. Und mit denen muss man sich dann irgendwann arrangieren und beschäftigen und dann auch sie so akzeptieren. Aber das ist eben so in dieser Welt. Und dann gibt es die Ordnung dieser anderen Welt. Dann gibt es die Ordnung, die nochmal andere Gesetzmäßigkeiten kennt. Und das ist das, was dieser... der Missionar ist weg. Können wir das Bild bitte behalten? Dann gibt es diese Ordnung, die dieser Missionar entdeckt hat. Und das ist eine Ordnung, das ist erstmal wichtig dann auch, die hat für uns Christen etwas mit dem Ort zu tun, wo Himmel und Erde sich berühren. Und dieser Ort, wo Himmel und Erde sich berühren, ist eben nicht irgendwo ein Ort am Rande unserer Existenz, wo ich sage, ah, da musst du jetzt hingehen und hier findest du diesen Ort nicht, aber wenn du hier lang genug gehst, dann findest du diesen Ort. In dem Sinne gibt es im Christentum diesen Ort nicht, sondern dieser Ort im Christentum hat einen Namen. Dieser Ort, wo Himmel und Erde sich begegnen, hat einen Namen und dieser Name lautet Jesus von Nazareth, der Christus Gottes. Das ist der Ort, wo Himmel und Erde sich berühren. Das ist der Ort, wo Himmel und Erde sich begegnen. Und im Gegensatz zu diesem alttestamentlichen Bild, wo Himmel und Erde verbunden sind und die Engel rauf und runter gehen und Jakob dann nur eben nach oben schaut, ist im Neuen Testament, wenn man dieses Bild malen würde, Christus der diese Leiter heruntergestiegen ist und wieder hinaufgestiegen ist. Ist Christus der diese Verbindung hergestellt hat und der uns einlädt, ihm zu folgen auf diesem Weg. Und deswegen dieser Missionar, er findet nicht einen geografischen Ort, den ich dann irgendwie mit dem GPS-System dann wiederfinden kann, sondern dieser Ort ist dieser Mann aus Nazareth. Dieser Jesus von Nazareth, der Christus Gottes, weil in ihm beides zusammenkommt. In ihm verbinden sich Himmel und Erde. Darum ist das Kreuz ja auch zum Symbol der Christenheit geworden, weil in diesem Gefährt dann die menschliche und die göttliche Wirklichkeit zusammenkommen. Auf eine ganz eigene Art und Weise, denn wenn wir den Gekreuzigten sehen, dann kommen wir auf alles, nur nicht darauf, dass das der Ort ist, wo Himmel und Erde sich berühren. Doch, sagen wir Christen, dort begegnen sich Himmel und Erde. Das Spannende an dieser Welt zweiter Ordnung ist dann, dass es aus dieser Welt der zweiten Ordnung heraus dann auch nochmal Lebenshinweise gibt, die irgendwie so gar nicht in diese Welt erster Ordnung reinpassen. Donnerstag haben wir uns in der Bibelstunde schon ein bisschen damit beschäftigt und da ging es um die Geschichte von dem Schalksknecht, dem ja eine unglaubliche Lebensschuld erlassen wurde. Also eine utopische Summe, da geht es nicht um die Summe, sondern da geht es darum, dass ein Mann eine Lebensschuld hat und die ihn nicht begleichen kann. Und er erlebt in seiner Wirklichkeit, dass der Herr ihm gnädig ist und ihm die Schuld erlässt. Natürlich. Ist das die Anspielung auch auf das, was uns dann widerfahren ist? Und die Geschichte geht weiter. Jesus erzählt diese Geschichte ja als Antwort auf die Frage des Petrus, wie oft muss ich eigentlich vergeben? 7-mal? Und das war schon eine stramme Leistung, weil im Judentum sagte man ja, so 3-4-mal musst du vergeben, aber dann ist es auch gut. Wenn wir überlegen, ja, das ist das, was wir auch ungefähr hinkriegen, wenn uns jemand, wie auch immer geartet, auf den Fuß tritt. 7-mal, heilige Zahl, da hat jemand schon was begriffen. Aber dann sagt Jesus nicht, super, Petrus, du hast es verstanden, aus dir kann ich den Fels machen, sondern er sagt ihm, nee, 70 mal 7 mal musst du vergeben. Auch wieder eine Zahl, wo es überhaupt nicht um die Zahl geht, sondern wie eigentlich, er sagt eigentlich immer, immer. Deine Vergebung muss vollkommen sein, 7 ist ja die Zahl der Vollkommenheit, immer musst du vergeben. Und damit ist der Mensch ja unendlich dann auch überfordert. Und in dieser Geschichte von diesem Schalksknecht, schafft Jesus es eben, uns zu beschreiben, aus welcher Kraft heraus wir in die Lage versetzt werden sollen, immer und immer wieder zu vergeben. Denn die Geschichte geht dann weiter. Dieser, der gerade von seiner Lebensschuld befreit wurde, trifft dann einen von seinen Mitknechten und der schuldet ihm dann auch, ja, auch nicht wenig, aber im Verhältnis dazu ein paar Groschen. Und er sagt, du, tut mir leid und ich kann es dir nicht bezahlen, ich will es dir aber bezahlen, hab Erbarm mit mir. Und dieser sogenannte Schalksknecht sagt, Pustekuchen, ich bin doch nicht blöd, unterm Strich zähl doch ich. Und lässt diesen Mann ins Gefängnis werfen, bis er den letzten Penny, den letzten Cent bezahlt hätte. Und dann erzählt Jesus die Geschichte weiter, wie dieser dieses Verhalten dann dem Herrn vor zugetragen wird und der wird wütend. Sag mal, wie kannst du eigentlich, der du so eine Vergebung erfahren hast, so kleinlich sein? Das ist die Ordnung, um die es geht, wenn wir hinausschauen in die Gotteswirklichkeit. Ja, ich bin doch nicht blöd, wird dir aus dieser Wirklichkeit heraus nicht begegnen. Und Jesus erzählte viele von diesen Geschichten. Er sagte, wenn dich einer nötigt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann sieh zu, dass du das auch ordentlich machst, diese Meile. Erzähl ihm da ein bisschen was vom lieben Heiland und. Nee, dann geh die zweite Meile mit ihm. Wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die andere hin. Liebet eure Feinde. Und seien wir doch mal ehrlich, das ist alles Schwachsinn in dieser Welt. Damit kommst du nicht voran. Das ist etwas, da kannst du keinen Staat mitmachen. Jesus sagt, wenn du herrschen willst, ist vollkommen in Ordnung. Wenn du Karriere machen willst, ist vollkommen in Ordnung. Aber in meiner Welt, nach der Ordnung meiner Welt, heißt das dann dienen. Wer der Größte unter euch sein will, das ist nicht das Problem, dass man der Größte sein will. Aber er sagt dann, wenn du der Größte sein willst, dann musst du dienen. Das erklär mal einem Herrscher. Und man wird sagen, ist doch, naja, nicht in Sonntagsreden. Also da sind wir alle dazu da, um unserem Land und unserem Volk zu dienen. Ja. Aber wenn man dann mal in den Alltag hineinguckt, dann merkt man, die einen herrschen. Das sind die wenigen und die vielen müssen dienen. Und an vielen Stellen kümmert es die Herrschenden eigentlich nicht, wie es denen da unten geht. Weil wer die Musik bezahlt, der bestimmt auch, was gespielt wird. Wer zahlt, schafft an. Und das ist diese Bewegung, diese spirituelle Bewegung, diese geistliche Bewegung, in die Jesus uns mit hineinnehmen will, um nach seiner Ordnung zu leben. Um nach dem zu leben, was eben von der anderen Seite über das Leben und über das Menschsein gesagt wird. Zum Beispiel, dass es kein unwertes Leben gibt. Gerade auch wichtig in diesen Tagen, wo wir über Sterbehilfe auch nachdenken und bitte keine leichte christliche Antwort hier geben. Aber von da hört man dann Dinge, die wir in dieser Welt so nicht kennen. Du sollst deinen Feind lieben. Im christlichen Glauben hat der geistliche und der spirituelle Weg nicht einfach nur was damit zu tun, dass wir innerlich so ein bisschen beleuchtet und erleuchtet werden. Dass wir so auf unserem Weg intellektuell, ganzheitlich dann irgendwie so ein bisschen weiterkommen und sich uns in uns das Gefühl von Wärme und so mehr und mehr ausbreitet. Im christlichen Glauben ist die Frage der Spiritualität immer auch die Frage danach, und was heißt das für deine Existenz? Was heißt das für deine Wirklichkeit? Ein schönes Lied am Sonntagmorgen? Oder darf er, der diese andere Ordnung für das Leben hat, auch etwas hineinsprechen in die Wirklichkeit deines Lebens? Und mich hat das schon erschüttert. Ich glaube, weiß nicht, hab's am Donnerstag, glaube ich, erzählt, wenn ich das immer wieder hier erlebe, dass dann auch Leute aus der Gemeinde dann zu mir sagen, ja, aber jetzt musst du doch mal hier. Ja, was denn eigentlich? Nach der Ordnung, nach dieser ersten Ordnung leben und handeln? Und zu sagen, pass auf, jetzt ist Schluss, so geht das nicht, finito? Kann man ja machen. Menschlich verständlich. Aber dann flüstert mir der Apostel Paulus ins Ohr, die Liebe glaubt alles und sie hofft alles und sie erduldet alles. Und sie trägt alles. Die Liebe hört niemals auf. Und dann musst du dich entscheiden, nach welcher Ordnung du leben willst. Dann musst du dich entscheiden. Und das Interessante ist, dass selbst Christen dich dann für, ja, was weiß ich, erklären. Wie kann man das so machen? Das kann man sich doch nicht gefallen lassen und, und. ja, über, man muss über bestimmte Dinge dann auch reden. Aber wenn dann kommt, du musst noch mal, frage ich mich immer, um welche Ordnung geht es jetzt hier? Und die Ordnung Gottes für das Leben ist eine andere als die Ordnung, die wir als Menschen uns untereinander gegeben haben. Denn die Ordnung, die wir uns als Menschen untereinander gegeben haben, dienen, ich weiß nicht, ob man immer sagen kann, aber fast immer dazu, dass am Ende wir weiterkommen. Dass am Ende ich einen Schritt weiterkomme. Und der Herr Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um zu herrschen, sondern um zu dienen. Ich bin nicht gekommen, um zu verurteilen, sondern um zu retten. Und wer sich darauf einlässt, auf diesen Weg und da auch weitergeht und auch den Mut hat, diese Leiter weiter voranzuschreiten, der wird entdecken, wie diese Ordnung ihn mehr und mehr ergreift und bestimmt. Und dann wird man, so Dostojewski, zum Idioten in dieser Welt. Aber ist schlimm? Nein, ist es nicht. Weil unsere Welt eigentlich genau das braucht, was von dieser anderen Welt in unsere Welt hineinkommen will. Denn das verändert dann zum einen meine Beziehung, die ich zu Gott habe. Und da hat Jesus gesagt, dein Gott ist ein Papi und keiner, vor dem du dich ängstigen musst. Dann verändert das auch die Beziehung zu mir selbst, dass ich dann dem nicht mehr glaube, was ich vielleicht gehört habe über mich und über meine Person, unmöglich, wie auch immer, sondern dass ich dem glauben kann, der gesagt hat, ich habe dich je und je geliebt. Glaubst du das für dich und für deine Welt? Glaubst du das für dich und für deine Person? Dass dein Papi im Himmel sagt, ich habe dich je und je geliebt. Und jetzt, wenn die anderen nicht hören, will ich dir das auch mal sagen, du bist von meinen Kindern das Schönste. Hast du das mal gehört? Dort, wo wir das hören, verändert sich auch die Beziehung zu uns. Und dann merken wir, wie sich dadurch auch, weil uns diese Liebe, diese Barmherzigkeit, diese Vergebung begegnet, ist dann auch die Beziehung zu den Mitmenschen dann verändert. Dass ich dann nicht immer der sein muss, der dann einen Strich drunter zieht und abrechnet, sondern der dann nochmal Guthaben einzahlt und einzahlt und einzahlt, weil man will, dass der andere auch gedeihen soll in seiner Lebenswirklichkeit. Und dann ändert sich, und das ist ja in unseren Tagen eben auch nicht ganz unwichtig, die Beziehung zur Schöpfung, von der unser Herr gesagt hat, passt mir darauf auf, ich lege sie in eure Hände, passt mir darauf auf. Geht damit sorgsam um, mit diesem Ort zum Leben und macht aus diesem Ort nicht ein Jammertal. Und dann wird man merken, dass man mitleidet, wenn die Schöpfung leidet und wenn Menschen unter der Schöpfung leiden. Seit den Tagen Jakobs, eigentlich auch schon vorher, fragt sich der Mensch, gibt es diesen Ort, wo Himmel und Erde sich berühren? Und die Bibel sagt ja. Alttestamentlich war das die Bewegung, ja, ich sehe diese Verbindung und muss irgendwie ein bisschen was darüber lernen, mehr darüber lernen. Neutestamentlich heißt, da ist jemand runtergekommen zu uns Menschen und wieder aufgestiegen zum Vater, um uns die Liebe Gottes ganz nah zu bringen. Und der lädt uns ein und sagt, komm, geh und folge mir nach. Und dieser Weg der Nachfolge hat dann etwas mit dieser Himmelsleiter zu tun. Und er lädt uns ein und fragt immer wieder, und hältst du noch eine Stufe aus? Oder wird sie jetzt zu schräg? Ich habe ja letzten Sonntag schon gesagt, ich glaube, dass unser Herr uns die letzten Stufen hochtragen wird. Aber in dieser Welt sind wir eingeladen, diese Leiter dann zu besteigen und weiterzugehen und weiterzugehen und weiterzugehen, um immer näher an diesem Ort zu kommen, wo wir dann im Glanz seiner Majestät auf den Stufen vor seinem Thron stehen und in seinem Licht das entdecken, was wir Menschen zutiefst zum Leben brauchen. Komm. Abraham, mach dich auf den Weg. Geh. Geh los, damit du diesen Ort findest, immer wieder neu, wo Himmel und Erde sich berühren. Und dieser Ruf gilt bis zum heutigen Tage. Amen.